Die Schriftlesung übernimmt Maria und heute Morgen das letzte Kapitel aus dem zweiten Buch Samuel, 2. Samuel Kapitel 24 und darüber auch die Predigt. Bitte, Maria.
Gott lässt David den Tempelplatz finden. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen das Volk und sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Und der König sprach zu Joab und zu den Hauptleuten, die bei ihm waren: Geht umher in allen Stämmen Israels, von Dan bis Beersheba, und zählt das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viele ihrer seid. Joab sprach zu dem König: Der Herr, dein Gott, tue diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel hinzu, dass mein Herr, der König, seine Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es meinem Herrn, den König, solches zu tun? Aber des Königs Wort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Und sie gingen über den Jordan und fingen an bei Aroer und bei der Stadt, die mitten im Bachtal liegt, nach Gad und nach Jasser zu und kamen nach Gilead und zum Land der Hethiter nach Kadesh zu und hinauf nach Dan und von Dan wandten sie sich nach Sidon zu. Dann kamen sie zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Hiviter und der Kanaaniter und in das Südland Judas nach Beersheba. So durchzogen sie das Land und kamen nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König die Summe des Volkes an, die gezählt war. Und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert trugen, und in Juda 500.000 Mann. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn: Ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe töricht getan. Und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten Davids Seher: Geh hin und rede mit David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähle dir eins davon, dass ich dir's tue. Gad kam zu David und sagte ihm an und sprach zu ihm: Willst du, dass 3 Jahre lang Hungersnot in dein Land kommt, oder dass du 3 Monate vor deinen Widersachern fliehen musst und sie dich verfolgen, oder dass 3 Tage Pest in deinem Lande ist? So bedenke nun wohl, was ich antworten soll, der mich gesandt hat. David sprach zu Gad: Es ist mir sehr Angst, aber lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß und ich will nicht in der Menschen Hand fallen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, vom Morgen an bis zur bestimmten Zeit, so dass von dem Volk starben von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute dem Herrn das Übel und er sprach zum Engel, der das Verderben angerichtet hat dem Volk: Es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei Tenne Arainos des Jebusitas. Als aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Und Gad kam zu David an jenem Tage und sprach zu ihm: Geh hinauf und errichte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusitas. Da ging David hinauf, wie Gad nach des Herrn Gebot gesagt hatte. Und als Arauna aufschaute, sah er den König mit seinen Großen zu ihm herüberkommen und fiel nieder vor dem König auf sein Angesicht zur Erde und sprach: Warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sprach: Um von dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage von dem Volk weiche. Aber Arauna sprach zu David: Mein Herr, der König, nehme und opfere, wie es ihm gefällt. Siehe, da sind die Rinder zum Brandopfer und auch die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gibt Arauna dem König. Und Arauna sprach zum König: Der Herr, dein Gott, sei dir gnädig. Aber der König sprach zu Arauna: Nicht doch, sondern ich will es abkaufen für seinen Preis, denn ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Lot Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer. Und der Herr wurde dem Land wieder gnädig und die Plage wich von dem Volk Israel. Amen.
Liebe Gemeinde, wir hören und wir singen auch in diesem Gottesdienst aus drei Psalmen Davids. Psalm 26, Psalm 69, Psalm 122. In Psalm 26 sagt David: Herr, wie lieb habe ich dein Haus. Und im Psalm 69 finden wir diese bekannten Worte im Evangelium auf den Herrn Jesus angewandt. Die Leidenschaft um dein Haus hat mir gefressen. Wow, die Leidenschaft hat mich gefressen. Und im Psalm 122 jubelt er: Dort im Tempel sitzt die Gerechtigkeit, die Throne des Hauses David. Im Psalm 69 ist die Stimmung anders. Da muss David sich für seine Liebe zum Tempel rechtfertigen. Selbst, und einige unter uns erkennen das vielleicht, da muss David sich selbst in seinem engsten Umfeld rechtfertigen. Man versteht ihn einfach nicht. Ich bin für meine Brüder ein Fremder geworden, höre ich ihn sagen. Nicht jeder, selbst im Volk Gottes, sieht die Bedeutung der Versöhnung mit Gott. Aber im Psalm 122 sagt David: Ich sehe meinen Regierungssitz im Tempel stehen. Am Ort der Versöhnung also. Von diesem Ort aus will ich mein Zepter schwingen. Und an diesem Ort wollen wir heute, jetzt, ankommen. Eine Frage. Wie bekam David so eine große Liebe, so eine Leidenschaft für den Tempel? Wo hat er seine Bedeutung entdeckt? Wir können hier doch ein Beispiel nehmen. Wir haben das letzte Kapitel von 2. Samuel gelesen. Ich weiß, ein langes Kapitel. In den Büchern Samuel geht es fast ausschließlich um David. Und dass die Geschichte der Volkszählung erst im letzten Kapitel steht, das scheint also darauf hinzudeuten, dass die am Ende seines Lebens geschah. Ist aber nicht der Fall. Das kann man sehen in Vers 11, wo der Prophet Gad auftritt. Und Gad ist ein Seher, mit dem David zu tun hatte, zur Zeit seiner Flucht vor Saul. Das war früher also. Später ist es immer Nathan, der sich mit dem König trifft. Aber hier hören wir den Propheten Gad. Wir stehen also noch am Anfang. Und ja, so früh in seiner Regierungszeit kann ich mich eine solche Zählung sehr gut vorstellen, sehr gut. Nachdem David 7 Jahre lang in Hebron regiert hatte, erhielt er das nördliche Königreich van Sauls Sohn Isboset. Das war eine gewaltige Gebietserweiterung. Jetzt sind mein Land und mein Volk komplett. für einen Politiker die Gelegenheit, das Volk zu zählen. Es sind auch hauptsächlich die Regionen im Norden, durch die wir die Zählungsbeamten fahren sehen. Übrigens, ich sage das so mal zwischendurch, übrigens spricht nichts gegen Volkszählungen. In Mai werden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse des Zensus hier bei uns veröffentlicht. Wie viele Menschen wohnen in Österreich? Wo arbeiten sie? Wo leben sie? Nur Israel ist nicht Österreich. Israel sollte eine Theokratie sein, eine Regierung Gottes. Und dann passt es nicht. Diese Zählung gefällt dem Herrn gar nicht. Aber wie seltsam heute Morgen, vielleicht hast du schon ein bisschen darüber nachgedacht, wie seltsam. Sein Zorn ist der Grund dafür. Was haben wir gelesen? Gott reizte David zur Volkszählung. Und das erste Buch der Chronik 21 verdeutlicht dies, indem es sagt, dass der Herr Satan dazu rief. Wir Menschen stellen diese beiden Zeugnisse oft einander gegenüber. Bei Samuel ist es von Gott, aber in Chroniken von Satan. Früher, zo een erklärer, ja, früher haben die Menschen alles Gott zugeschrieben. Aber die Chronik korrigiert das. Die Chronik sagt, nein, das ist der Teufel, der Schlechtes macht. Das ist immer der Teufel. Aber liebe Gemeinde, der Unterschied zwischen Samuel und Chroniken sollte nicht auf diese Weise interpretiert werden. Und das kann ich dir auch hören lassen. Mit einem Text aus den bekannten 10 Plagen. Dort heißt es in Exodus 12, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen, wenn er aber an irgendeiner Tür und an den Pfosten das Blut sehen wird, wird er an dieser Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. Also beides. Und der Herr schlug zu und der Verderber schlug zu. Und das kann man lösen, indem man sagt, dass der Herr zuschlug und dabei den Verderber, den Bösen, mit einbezog. Genauso reizt der Herr David und verwickelt Satan in diesem Prozess. Du fragst dich natürlich, ja, aber ist das nicht ein bisschen seltsam, dass es Gott selbst ist, der David zu diesem Ungehorsam drängt? Das kann ich auch nicht ganz erklären. Dafür nimmt Gott die Gründe bei sich selbst, pflegte mein Oma zu sagen. Aber ja, meine Oma lebt in einer Zeit, als die Menschen noch nicht alles ganz genau wissen wollten, was mit Gott zu tun hat. Vielleicht, so habe ich gedacht, vielleicht wollte der Herr David damit prüfen. Aber dann bleibt es wahr, dass wir als Menschen selbst für Gott und Böse verantwortlich bleiben. Lese mal das Westminster-Bekenntnis, wie es immer nicht nur Gott ist, aber auch der Teufel und auch der Mensch. Vielleicht, so habe ich gedacht, vielleicht wollte der Herr David damit prüfen. Also wenn David anfängt zu zählen, anstatt zu sagen, geh weg Satan, hinter mir, sieht Gott darin einen Ausdruck von Hochmut in David. David möchte mal gern wissen, wie groß ist meine Macht, wie zahlreich die Armee, die ich aufstellen darf. Und, auch nicht schlecht, mit wie viel Steuergeld kann ich rechnen. Davids Feldherr, Joab, noch nicht der mürrische Mann von später, Joab warnt David. Tun Sie das nicht, mein Herr. Und er hat ein wunderbares Argument. Mann, oh Mann, gib doch die Zahlen deines Volkes in Gottes Hand. Doch David bleibt stur. Die Zählung geht weiter. und das Ergebnis von Israel und Juda, wie David getrennt berichtet. Doch dann wacht Davids Gewissen auf. Sein Herz klopft ihm, wie damals, als er den Zipfel von Sauls Mantel abschnitt. Ganz emotionale Ausdrücken. Sein Herz schlägt ihm bis zum Hals und er bekennt seine Schuld. Herr, ich habe schwer gesündigt, sagt er. Und ein wenig später, ich war ein Narr. Hey, Samuel hat de König Saul einmal den gleichen Vorwurf gemacht. Wie konntest du nur so dumm sein? Als Saul loszog, um eigenmächtig zu opfern, ohne auf Samuel zu warten. Wie konntest du nur so dumm sein? Genau das Gleiche gilt hier. Macht, liebe Gemeinde, und haben wir das die letzten Monaten auch nicht erlebt hier. Macht, liebe Gemeinde, korrumpiert. Macht korrumpiert die Menschen. Kaum hat David ein wenig mehr Macht, schon ist er dabei, ein König wie Saul zu werden. Ein solcher König, der, anstatt mit Gott zu rechnen und auf den Herrn zu warten, die Dinge Gott aus der Hand nimmt. Seine Reue wird hier zum Wendepunkt in seinem Leben. Aber seiner Strafe entgeht er nicht. Ist das aber korrekt, fragst du? Ach Herr, vergib deinem Knecht sein Schuld, betete David. Ist doch sicher kein leeres Gebet, oder? Tut der Herr das nicht auch? Bei einem so großzügigen Schuldbekenntnis. Klar. Aber, auch wenn wir eine begangene Sünde bereuen, kann es immer noch Konsequenzen geben. Nur handelt es sich dabei nicht um Vergeltung, sondern um Bildung, eine Lektion. Der Stachel der Vergeltung ist für David raus. So kann man sehen, was jetzt mit ihm passiert. Der Prophet Gad konfrontiert David mit drei Übeln. Daraus muss er wählen. 3 Jahre Hungersnood, 3 Monate auf der Flucht vor dem Feind oder 3 Tage Seuche. Und David entscheidet sich, schwierig, nicht? David entscheidet sich fürs Letzteres. Schön übrigens, was er sagt. Ich bin in großer Not. Doch lasst uns in die Hände des Herrn fallen. Denn sein Erbarmen ist groß. In die Hand von Menschen aber will ich nicht fallen. Eben. Also die Pest bricht aus und 70.000 Menschen sterben. Etwa 5% aller Gezählten, 1.300.000. Offensichtlich war David mit seiner Sünde nicht allein. Mit ihm kam eine Haltung auf, von der auch das Volk nicht frei war. Größenwahn, Größenwahn. Und dann sagt David, ich bin es. Ich habe gesündigt, aber diese armen Schafe, was haben sie falsch gemacht? Ja, das bewegt mich, hè? Was ist das für ein rührendes Wort? Ich habe gesündigt, aber diese armen Schafe, was haben sie falsch gemacht? Rührendes Hirtenwort, das die Aufrichtigkeit von Davids Reue unterstreicht. Aber nicht dazu dienen kann, das Volk von seiner Verantwortung zu entlasten. Nicht umsonst lesen wir am Anfang, Gottes Zorn erbrannte abermals gegen Israel. Wörtlich heißt es dort, noch einmal packte den Herrn der Zorn über Israel. Das heißt, dieses göttliche Drängen von David, die Volkszählung durchzuführen, ist ein neuer Schlag in einem bereits länger bestehenden Gewitter. Und auch das verstehen wir besser, wenn wir davon ausgehen, dass diese Geschichte zu Beginn seiner Regierung stattfand. Gerade erst hatte er die Stelle von Saul eingenommen, und schon damals, beim Tod von Saul, war das Verhältnis zwischen dem Herrn in Israel nicht gut. Ich denke an das Wort Gottes, früher schon an Samuel, als das Volk sich nach einem König sehnte. Sie haben nicht dich, sie haben mich abgelehnt, dass ich nicht König über sie sein werde. Könnte, so frage ich, könnte dieser Zorn Gottes, der hier erneut zum Ausbruch kommt, etwas damit zu tun haben? Die Bibel selbst stellt diese Verbindung nicht her, also genau wissen können wir es nicht. Das sollte uns vorsichtig machen. Das sollte auch einen Prediger behutsam machen. Woher kommt dieser Zorn Gottes? Waarom stachelte Gott David aan? In besten Fall kann man etwas vermuten. So wie auch wir bestenfalls manchmal einen Verdacht haben, wenn eine Katastrophe passiert. Aber es hat keinen Sinn, unsere Fragen zu unterdrücken. Wir stellen sie einfach. Also könnte dieser Zorn Gottes mit seiner Enttäuschung über das Königtum Sauls zu tun haben. Könnte Gott gewollt haben, David auf die Probe zu stellen? Nächste Woche werden wir über das Thema nochmals nachdenken. Könnte das sein? David auf die Probe stellen. Im Übrigen begegnen wir tatsächlich der Majestät unseres Gottes. Und jetzt schau mal die Reihenfolge an, in der die Dinge hier erzählt werden. Das ist ganz wichtig. Seh mal. Ich meine die Reihenfolge der Verse 16 und 17. Wann genau war es, dass der Engel seine Hand senkte? War das, als Gott David sagen hörte, erhebe deine Hand doch gegen mich und meine Familie? Aber dann sollte Vers 17 vor Vers 16 stehen. Aber nein, Gott der Herr wurde nicht durch das wunderbare Wort Davids bewegt, nicht durch die Fürbitte für sein Volk, diese arme Schafe, was haben sie falsch gemacht. Es heißt nicht, deshalb hat Gott seinem Engel befohlen, mit dem Töten aufzuhören. Nochmals, dann müsste Vers 17 vor Vers 16 stehen. Klar, was David sagt, ist sehr eindrucksvoll. Welch ein Hirte für sein Volk. Und ja, es steckt was drin, was er sagt. David war eindeutig Hauptschuldige und das Volk ging relativ frei. Was haben diese Schafe getan? Aber es ist etwas ganz anderes, das die Plage beendet. Und damit sind wir heute Morgen beim Kern. Dies ist hier geschrieben. Dies ist es, was wir hören müssen. Aber als der Engel seine Hand nach Jeruzalem ausstreckte, um auch dort Tod und Verderben zu bringen, begann der Herr das Unheil, das geschehen war, zu beklagen. Genug, sagte er zum Engel. Zieh deine Hand zurück. Und der Engel war gerade bei der Tenne von Arauna. Außergewöhnlich. Siehst schon ein kleines Lämpchen, ein Licht? Als Gott der Herr Jerusalem sah und in Jerusalem die Tenne von Arauna, dann hörte de Plage auf. Warum dan? Was gab es in Jerusalem? Was gab es in dieser Tenne? Geh mal 2. Chroniek, Kapitel 3, Vers 1. Ich lese dort. Salomo begann, das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria. in Jeruzalem. Dort war der Herr seinem Vater David erschienen, und so hatte David diesen Platz bestimmt. Es war der Dreschplatz des Jebusiters Arauna. Verstehst du? Die Tenne von Arauna war der Ort, an dem Abraham bijna Isaak geopfert hätte. Auf dem Berg Moria. Richtig, 1. Mose 22. Und was Gott jetzt zu dem Engel sagt, ist genau dasselbe wie das, was er damals zu Abraham sagte. Der mit erhobenem Messer über Isaak stand. Nimm die Hand runter. Abraham nannte diesen Ort bei dieser Gelegenheit der Herr sieht oder der Herr sorgt. Deshalb, so fährt der Erzähler fort, sagen die Menschen bis heute, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Und als Christ und Christinnen wissen wir, dass wir im Voraus auf Golgotha hin. Dort würde Jesus zichzelf als ein Opfer für Gott darbringen, um all unsere Sünden zu sühnen. Gott hat mit Abraham damals und mit David jetzt einen Vorstoß zu diesem Opfer auf Golgotha unternommen. Und das machte damals dem Messer ein Ende und jetzt die Pest. Der Herr, die Jeruzalem erwählt hat, sagt Zacharia. Jawohl, er hat Jeruzalem erwählt. Und in Jeruzalem, der Tempel, und in den Tempel, Christus und sein Opfer. Gott schafft einen Weg der Versöhnung. Nicht nur von Davids Sünde, nicht nur von dieser Sünde, sondern letztendlich von der Sünde der ganzen Welt. Und trifft es nicht genau zu, dass an dieser Stelle der Tenne von Arauna jetzt auf Anweisung von Gott ein Alt daar voor den Herr errichtet wird. Abrahams altaar war offenbar nicht mehr da. Hè? Die Zahn der Zeit hat an ihr genagt. Jahrhunderte liegen dazwischen. Aber Arauna, der Besitzer, is David gegenüber hilfsbereit. Interessant. Hier schaut für einen Moment die Kirche aus den Völkern um die Ecke. Die Losung von heute Morgen von Norden, Süden, Osten und Westen. Denn dieser Arauna, was ist er? Er ist ein Jebusiter. Kein Israelit. Eine Heiden. Sieht man bei David öfter. Er hat einfach eine Schwäche für Außenseiter, die ihn unterstützen. Und ihm helfen. Der Hethiter, Uriah, der Gattiter, Ittai, der Arkiter, Husai, und der Arauna, der Jebusiter. Nicht Israeliten, in denen kein Falschheit ist. Arauna, der Jebusiter, was für ein warmherziger Mensch. Er stellt seine Tenne völlig kostenlos zur Verfügung. Sieht er vielleicht die Bedeutung des Opfers, das David zu bringen gedenkt? Mit Recht. Denn einst noch kommen alle Heiden, die du schufst zu mir mit Freuden, sehen deines Namens Ruhm, beten an im Heiligtum. Psalm 86. Und plötzlich sehen wir die weltweite Bedeutung des Tempels, die mit Christus völlig ans Licht kommt. David handelt hier eindeutig als ein Begnadeter. Das Land für diesen Altar, er will es auf keinen Fall geschenkt bekommen. Ich will dafür bezahlen. Ich möchte dem Herrn kein Opfer darbringen, das mir nichts kostet. Mit Gott versöhnt wir aus Dankbarheit opfern. Dankesopfer, in der Kirche noch immer die Regel. Nachdem Christus das Opfer dargebracht hat, opfern wir in Dankbarkeit. Und ja, Jeremy, wenn ich sage Dankbarkeit, dann denke ich mal so, jetzt Zeit für eine musikalische Danksagung. Darf ich dir bitten? Du hast schon gedacht, eine schwierige Geschichte heute Morgen, aber mit einem schönen Ende. Auch in 1. Chronik 21 wird die Geschichte erzählt und dort endet es damit, dass David sagt, dies ist das Haus des Herrn, dies für Israel der Brandopferaltar. So entstand der Tempel in Jerusalem, als Vorschuss auf das, was wir in Jesus empfangen. Und jetzt komme ich wieder auf meine Frage zurück. Warum hat sich David so sehr für Gottes Haus engagiert? Wie kam er zu dieser Erkenntnis, so wichtig, der Tempel? Diese Geschichte erzählt, woher die Liebe kam. Am Anfang seiner Regierung, dann wurde diese Initiative geboren. Der Tempel als Haus der Versöhnung, wie es geschrieben steht, da ließ sich der Herr nicht länger bitten. Er nahm sich des Landes an und letzte Zeile, Israel wurde von der Plage befreit. Ein schöner Satz, mit dem Samuel endet. Ein Satz, der verspricht, Gott ist bereit. Gott will auch in der Zukunft Sühne leisten über die Sünden seines Volkes, über die Sünde der Welt. Vor allem in der Chronik liest man, seitdem war Davids Leben von Tempelbau geprägt. Er selbst durfte nicht bauen, das würde Salomo tun. Aber David traf alle Vorbereitungen dafür mit großer Hingabe. Salomo Tatus. Christus hat sie im Tempel seines Leibes vollendet. Es ist, als ob der Autor des Samuelbuches hier sagen wollte, so war König David im tiefsten Herzen. Das ist es, wo er am meisten Spaß hat. Ich darf als ein mit Gott versöhnter Mensch über mein Volk regieren. Denn so singt er im Psalm 122, dort im Tempel, am Ort der Versöhnung, dort steht die Throne. Dort möchte ich König sein. Dort mein Volk von der Versöhnung herführen. Und so mögen auch wir bei allem, was wir tun, bei jeder Aufgabe, auch wenn wir im Renten sind, jede Aufgabe, die uns gestellt wird, auch wenn die kompliziert ist, mit dem Evangelium der Versöhnung anfangen. Bei David war sie der Motor seiner Regierung. Für uns kann es der Motor unseres Lebens sein. Und so ist ein Gottesdienst, in dem das Evangelium erklingt, der schönste Ort in unserem Leben. Findest du das auch? Der schönste Ort in unserem Leben. Und Sonntag? Der schönste Tag der Woche. Herr, wie lieb habe ich dein Haus, den Raum deiner Herrlichkeit, Liebe zum Gottesdienst. Das ist David pur. Als Pfarrer habe ich die letzte Zeit gedacht, nach 2 Jahren Corona. Machen wir uns weltweit, auch ihr Leute zu Hause, der mithört, machen wir uns wieder warm für die Gottesdienste. Ich habe mich auch gefragt, wie ich das machen werde, ohne dabei gesetzlich zu werden. Eine evangelische Ermutigung. Evangelische Ermutigung, das sollte es sein. Nun, aus 2 Samuel 24 möchte ich euch die große Liebe Davids zum Tempeldienst zeigen, um euch ein bisschen zu entzünden. Für mich ist es hoch motivierend. Davids Bedürfnis von Versöhnung zu hören, hat ihn in Brand gesetzt. Möge die gleiche Liebe auch hinter unserem Kirchenbesuch stehen. Dann werden wir darin nicht nachlassen. Amen.
Wir singen zusammen Psalm 122, alle Strophen.
deinen Wahrheit.